herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Stellt euch vor, ihr betretet einen völlig abgedunkelten Raum.
Okay.
Also wirklich komplett dunkel. Kein Lärm, absolut keine Ablenkung. Und in der Mitte dieses Raumes steht ein einziges Kunstwerk im harten Scheinwerferlicht.
Oh, das ist ein starkes Bild.
Ja, oder? Und alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur hinsehen. Wirklich genau hinsehen.
Genau, darum soll's heute ja gehen.
Richtig. Willkommen zurück, ihr Lieben. Wir sind heute in der zweiten Ausgabe unserer kleinen Reihe über diese unfassbar faszinierenden Malerinnen des 16. bis 18. Jahrhunderts.
Inspiriert natürlich durch die großartige Ausstellung Geniale Frauen im Kunstmuseum Basel.
Ganz genau. Und unsere Mission für diese Folge ist, wir machen das hier zu einer echten Schule des Sehens.
Eine Schule des Sehens, rein über das gesprochene Wort, ja?
Exakt. Wir nehmen uns nur ein einziges Meisterwerk vor. Und wir werden versuchen, das direkt vor eurem geistigen Auge entstehen zu lassen.
Das wird eine echte Herausforderung, aber eine schöne.
Absolut. Also das Werk, um das es heute geht, hängt in den Uffizien in Florenz. Es ist ein Selbstporträt von Marietta Robusti.
Entstanden so um 1580?
Genau. Man nennt es meist Frau am Viginal oder auch Selbstporträt mit Madrigal. Und wenn ich mir dieses Bild so ansehe, das Erste, was mich da geradezu physisch trifft, ist diese ohrenbetäubende Stille.
Ja, das spürt man sofort.
Es fühlt sich echt so an, als würde die Frau auf dem Bild den Atem anhalten. Täuscht mich dieser Eindruck da oder ist diese unglaubliche Ruhe wirklich der Kern des Ganzen?
Dieser Eindruck täuscht dich absolut nicht. Das ist genau der Moment, in dem das Bild anfängt, mit uns zu sprechen.
Okay, beschreib mal, was genau sehen wir da?
Also wir sehen eine junge Frau in einer Dreiviertelfigur. Sie sitzt uns quasi direkt gegenüber. Und der Hintergrund hinter ihr ist beinahe komplett schwarz.
Echt krass dunkel, ja.
Genau. Es gibt da keine ausladenden, dramatischen Gesten. Da ist kein schwerer, samtener Vorhang, der irgendwie theatralisch zur Seite gerafft wird, um eine Landschaft zu enthüllen.
Nichts davon.
Nichts. Das Licht ist stattdessen faszinierend weich, aber es ist unglaublich strategisch und beinahe hart kalkuliert gesetzt.
Wie so ein Spot im Theater.
Richtig. Vor diesem schwarzen Nichts leuchten nur ganz bestimmte Elemente auf. Ihr Gesicht, ihr Hals, ihre Hände und eben der weiße Stoff ihres Kleides.
Das wirkt fast so, als wären das sorgsam hervorgehobene Argumente in einer sehr, sehr stillen Debatte.
Das ist ein wunderbarer Vergleich, ja.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Denn wir müssen hier direkt den historischen Elefanten im Raum ansprechen.
Ah, du meinst ihren Vater?
Genau, ihren Vater. Marietta Robusti war ja die Tochter von Jacopo Tintoretto.
Ein absoluter Gigant der Renaissance.
Und wenn ich an Tintoretto denke, also dann denke ich an Lärm, an Schweiß, an Chaos, an gigantische Leinwände.
Oh ja, sein Atelier war eine regelrechte Fabrik.
Tintorettos Werke sind doch im Grunde die lauten, visuellen Blockbuster-Filme der späten Renaissance, oder? Er war dieser Meister des Manierismus, wo alles extrem übersteigert wurde.
Da fliegen muskulöse Figuren durch die Luft, genau.
Ja, wuchtige Diagonalen, diese unglaublichen Lichtexplosionen und schwindelerregende Räume. Venedig muss damals, also sein Atelier muss voller Assistenten und Farbgeruch gewesen sein.
Ein ständiger Trubel, absolut.
Und mitten aus diesem Chaos heraus malt seine Tochter dann das hier, einen hochkonzentrierten Indie-Film.
Ja.
Ein Kammerspiel, bei dem die Kamera völlig stillsteht.
Ist das von ihr eine bewusste Rebellion gegen den Vater?
Ich würde sagen, es ist eine hochintelligente Abgrenzung. Man muss sich das Venedig im späten 16. Jahrhundert wirklich so vorstellen, wie du sagst. Das Atelier florierte, es ging um Masse.
Um diese großen narrativen Fresken, ne?
Genau, das Opernhafte. Aber Marietta wählt hier die absolute Verknappung. Dieses Bild hat überhaupt nichts von einer Oper. Es ist, um in deiner Metapher zu bleiben, feinste, präziseste Kammermusik.
Kammermusik, ja, das passt perfekt.
Sie setzt auf eine ganz kontrollierte Helligkeit, die dem Porträt so eine enorme Würde verleiht, aber eben auch eine gewisse Nüchternheit. Nichts in diesem Bild ist überflüssig. Wenn der Vater also durch Überfluss kommuniziert hat, dann macht sie das durch Weglassen.
Exakt. Die Konzentration im Bild gleicht wirklich einem angehaltenen Ton. Man wartet förmlich darauf, dass sie die Tasten drückt und die Stille brecht.
Ah, wenn wir schon von Tasten sprechen, lass uns mal genauer hinschauen, wie sie da eigentlich sitzt.
Ja, gerne.
Sie trägt da dieses extrem auffällige weiße Kleid. Und das ist ja nicht einfach nur ein bisschen Stoff.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist extrem dicht gefältet, fast schon steif. Also auf mich wirkt das weniger wie gemütliche Kleidung und vielmehr wie so eine Art Rüstung.
Was hier faszinierend ist, ist genau diese formale Ebene. Das Kleid ist wirklich eine Meisterklasse in ökonomischer und visueller Präzision.
Wie meinst du das genau?
Wir müssen uns die Geometrie vor Augen führen. Sie sitzt an einem Tasteninstrument, einem sogenannten Virginal.
Das ist so ein Vorläufer vom Klavier, oder?
Richtig. Ein kleines, rechteckiges Instrument. Die Saiten wurden da nicht geschlagen, sondern gezupft. Das klang sehr fein, sehr intim.
Okay.
Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die vertikalen, scharfen Falten ihres weißen Kleides sind nicht zufällig so gemalt.
Sondern?
Sie imitieren visuell exakt die schwarzen und weißen Linien der Tastatur direkt vor ihr.
Ach krass, das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen.
Und nicht nur das, sie spiegeln auch die vertikalen Notenlinien auf dem Papier wider, das sie da in der Hand hält.
Aber Moment, lass mich da mal kurz kritisch nachfragen. Interpretieren wir da als moderne Betrachter nicht vielleicht ein bisschen zu viel Intellekt hinein?
Naja, das ist eine berechtigte Frage.
Ich meine, wir sind in Venedig. Das war die unangefochtene Hauptstadt für Luxus, Seide und teure Stoffe im 16. Jahrhundert.
Absolut.
War das nicht vielleicht einfach nur die absolute High-End-Mode der Zeit? Also, dass sie schlichtweg zeigen wollte, guckt mal, meine Familie hat Geld, ich kann mir dieses wahnsinnig aufwendig plissierte Kleid leisten.
Das ist ein sehr legitimer Einwand. Repräsentation und Status spielten in der Renaissance immer eine riesige Rolle.
Eben.
Aber wir sprechen hier über eine Künstlerin, die wirklich jeden einzelnen Pinselstrich extrem bewusst setzt.
Okay, also kein Zufall.
Nein, wenn es ihr nur um puren Reichtum gegangen wäre, dann hätte sie fließende Seide, schweren Brokat oder glänzenden Samt gewählt.
Ah, verstehe. Das waren die typischen Stoffe damals.
Genau, das waren die Stoffe, mit denen venezianische Maler normalerweise ihr technisches Können und den Reichtum der Auftraggeber demonstriert haben.
Und sie macht das Gegenteil.
Stattdessen wählt sie diese fast schon strenge architektonische Linienführung. Das weiße Kleid verschmilzt in seiner Struktur beinahe nahtlos mit dem Instrument und dem Papier.
Das ist dann wirklich wie so ein visuelles Echo.
Ja, sie kleidet sich nicht in Reichtum, sie kleidet sich in Rhythmus. Körper, Musik und Geometrie werden da untrennbar verwoben.
Wahnsinn. Sie konstruiert sich selbst also als ein Wesen aus reiner Form und Disziplin.
Besser kann man es kaum ausdrücken.
Das heißt, das Kleid wird quasi zur physischen Verlängerung des Instruments. Und wenn sie schon optisch mit der Musik verschmilzt, dann müssen wir uns jetzt auch unbedingt ansehen, was sie da eigentlich spielt.
Das ist ein ganz zentraler Punkt.
Sie hat ja eine Hand auf den Tasten des Virginals und die andere Hand hält dieses Notenblatt hoch. Ich nehme mal stark an, das sind nicht einfach irgendwelche zufälligen Kringe auf dem Papier, oder?
Ganz und gar nicht. Das Blatt ist mit einer so irrsinnigen Präzision gemalt, dass man die Noten heute tatsächlich noch ablesen kann.
Echt jetzt? Nach all den Jahrhunderten?
Ja. Es handelt sich um den sogenannten Cantus, also die oberste führende Gesangsstimme eines ganz bestimmten Stücks.
Okay, was für ein Stück ist das?
Es ist ein Madrigal. Das war damals eine sehr beliebte Form des weltlichen, mehrstimmigen Gesangs.
Aha.
Der Titel lautet Madonna per voi ardo, was übersetzt bedeutet Madonna für euch brenne ich.
Sehr dramatisch. Von wem ist das?
Komponiert wurde es von Philippe Verdelot, einem franco-flämischen Komponisten. Und das ist der Clou. Es wurde 1533 in Venedig gedruckt.
Ah, also ein lokales, hochkulturelles Zitat.
Genau. Mit diesem winzigen Stück Papier verknüpft Marietta Robusti in einem einzigen Bild Malerei, Musik, intellektuelle Bildung und tiefes kulturelles Wissen.
Hier wird es wirklich interessant. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen frustrierend für mich.
Wieso das?
Weil ich etwas ganz Grundlegendes an der Sache nicht verstehe. Wir haben hier Marietta Robusti. Zeitgenössische Quellen loben sie als eine der herausragendsten Porträtmalerinnen ihrer Zeit, ne?
Absolut, sie war hoch anerkannt.
Sie ist das heimliche Rückgrat in der Werkstatt von Tintoretto. Museen wie der Prado verweisen heute darauf, wie elementar wichtig sie für dieses Atelier war.
Sie war ein absoluter Profi.
Genau, sie ist durch und durch ein Profi mit dem Pinsel. Aber auf ihrem eigentlich vielleicht wichtigsten Selbstporträt, da zeigt sie sich komplett ohne Malutensilien.
Ja.
Keine Palette, kein Pinsel, keine dreckige Schürze. Sie inszeniert sich stattdessen als Musikerin. Warum zur Hölle versteckt eine derart talentierte Künstlerin ihr eigentliches hart erarbeitetes Handwerk?
Ich kann deine Frustration da vollkommen verstehen.
Das fühlt sich für mich einfach wie ein massiver Schritt rückwärts an.
Aus heutiger Sicht wirkt das natürlich paradox, vielleicht sogar irgendwie devot. Aber um das zu verstehen, müssen wir uns die brutalen gesellschaftlichen Codes der frühen Neuzeit ansehen.
Okay, nimm uns da mal mit in die Zeit.
Im Venedig des 16. Jahrhunderts gab es ganz, ganz klare Regeln, was für eine Frau als angemessen galt.
Und Malerei gehörte nicht dazu?
Nein. Musik zu machen, ein Virginal zu spielen, Noten lesen zu können, das galt als Ausdruck von weiblicher Tugend, von Anmut und hervorragender Erziehung.
Also ein gesellschaftlich absolut akzeptierter Raum für Frauen aus gutem Hause?
Genau. Die Malerei hingegen? Die Realität in den Werkstätten war dreckig, körperlich anstrengend, laut und vor allem extrem kommerziell.
Eine rein männlich dominierte Sphäre also.
Komplett. Für eine Frau war die offene visuelle Behauptung auf einer Leinwand, so nach dem Motto, seht her, ich bin eine professionelle Malerin, ich mache mir die Hände schmutzig und verdiene Geld damit, ein enormes Risiko.
Es hätte wahrscheinlich total anmaßend und unweiblich gewirkt.
Es hätte sie gesellschaftlich angreifbar gemacht, ja.
Warte mal, wenn sie also die gesellschaftlichen Regeln exakt kennt und weiß, dass ihr der Pinsel als Statussymbol verwehrt bleibt und sie dann stattdessen die Musik nutzt.
Ja.
Das ist im Grunde ein trojanisches Pferd.
Exakt das.
Das ist ja genial. Sie nimmt diese von Männern definierte, völlig akzeptable Hülle der braven, musizierenden, tugendhaften Tochter.
Mhm.
Die Gesellschaft schaut auf das Bild und nickt wohlwollend und denkt sich, ah, wie anmutig. Aber im Bauch dieses hölzernen Pferdes schmuggelt sie ihren absoluten Führungsanspruch direkt in die Festung. Eine fantastische Metapher, ja?
Sie sagt uns ja nicht einfach, ich spiele ein bisschen Klavier. Sie hält den Cantus, die führende Stimme, in der Hand.
Genau.
Sie beweist, dass sie Architektur, Licht und Geometrie auf meisterhaftem Niveau beherrscht. Sie versteckt ihr Genie direkt im Rampenlicht.
Genau so ist es. Es ist ein Akt der Subversion durch die absolute Übererfüllung der Regeln.
Krass.
Sie greift nach diesem Gewand der kultivierten Musikerin, aber sie nutzt es, um intellektuelle Autorität zu demonstrieren.
Sie spielt ihr Spiel also besser als sie selbst.
Sie sagt im Grunde, ich spiele euer Spiel der Anmut mit, aber ich bin hochgebildet. Ich beherrsche die Künste und vor allem bestimme ich selbst, wie ihr mich seht. Es ist ein zutiefst strategisches Bild.
Und diese Strategie, diese kalkulierte Kontrolle, die springt einen ja förmlich an, wenn man ihr ins Gesicht schaut.
Oh ja, der Blick ist einzigartig. Diese Augen ziehen mich völlig in den Bann. Da ist kein kokettes Lächeln, da ist kein lieblicher Augenaufschlag. Sie schaut uns mit einem fast schon unnachgiebigen, kühlen Blick an.
Es ist ein sehr wacher Blick.
Ja, und es ist so ein Seitenblick. Ihr Körper ist leicht weggedreht. Was genau verrät uns diese Körperhaltung?
Dieser spezifische Seitenblick und die leichte Drehung des Oberkörpers sind eigentlich der klassische kunsthistorische Beweis dafür, dass dieses Bild vor einem Spiegel entstanden ist.
Ah, logisch.
Die Malerin schaut in den Spiegel, um sich selbst zu studieren. Sie überträgt das Gesehene auf die Leinwand und blickt dann wieder in den Spiegel.
Okay, das fügt dem Ganzen ja noch einen völligen Mindbending-Aspekt hinzu.
Wie meinst du das?
Das heißt doch, wir sehen hier eigentlich eine Frau, die sich selbst dabei zusieht, wie sie malt.
Ja, genau.
Aber in der finalen Illusion des Bildes löscht sie diesen Akt des Malens aus und ersetzt ihn durch die Musik. Der Spiegel ist das unsichtbare Herzstück dieses Gemäldes.
Völlig richtig. Der Spiegel ist nirgendwo auf der Leinwand zu sehen, aber er ist die architektonische Grundvoraussetzung dieses Werks. Wir betrachten hier den hochkonzentrierten Akt der Selbstbeobachtung.
Das ist wirklich tiefgründig.
Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann müssen wir auch anerkennen, dass Marietta Robusti diese visuelle Sprache nicht komplett aus dem Nichts erfunden hat.
Nein?
Nein, sie stand in einem, wenn auch unsichtbaren, Netzwerk von Pionierinnen. Das Motiv der gebildeten Frau am Instrument war in Europa bereits eingeführt worden.
Von wem zum Beispiel?
Wir müssen hier unbedingt zwei Namen erwähnen, die da den Weg bereitet haben. Zum einen die flämische Malerin Katharina von Hemmissen.
Okay.
Sie malte bereits 1548 ein Selbstporträt am Virginal. Übrigens war Van Hemmissen auch die erste Künstlerin überhaupt, egal ob Mann oder Frau, die sich selbst an einer Staffelei malte.
Wahnsinn. Und die andere?
Das war Sofonisba Anguissola. Sie stammte aus dem italienischen Adel und war so unfassbar talentiert, dass selbst der große Michelangelo Zeichnungen von ihr anforderte, um sie zu studieren.
Michelangelo, wow.
Ja, und Anguissola malte sich um 1559 ebenfalls an einem Tasteninstrument, der Spinetta.
Das heißt also, Marietta Robusti kannte diesen visuellen Code sehr wahrscheinlich.
Davon können wir ausgehen, ja.
Sie wusste von Van Hemmissen und Anguissola. Sie nimmt also deren etabliertes Motiv, diese schützende Hülle der Musikerin, und sagt sich, ich sehe, was ihr gemacht habt und ich hebe das jetzt auf die nächste Stufe.
Ganz genau. Sie verfeinert die Tarnung.
Sie macht das Kleid zur Architektur. Sie macht das Notenblatt zur intellektuellen Waffe.
Richtig. Und psychologisch betrachtet balanciert sie damit auf einer extrem gefährlichen Kante.
Weil sie auffliegen könnte?
Weil es genau der schmale Grat ist, auf dem sich Frauen in der Kunst der frühen Neuzeit unweigerlich bewegen mussten. Die tägliche Herausforderung lautete, wie kann ich mein Können zeigen, wie kann ich sichtbar werden, ohne zu sichtbar zu sein und die sozialen Normen zu sprengen.
Ein ständiger Eiertanz.
Absolut. Es geht um extreme Präsenz im Modus der absoluten Beherrschung. Man könnte dieses Bild fast als ein Porträt über Talent unter Aufsicht bezeichnen.
Talent unter Aufsicht, das trifft es echt gut.
Sie musste ihr Genie einfach in eine Form gießen, die für ihre Zeitgenossen lesbar, aber gleichzeitig völlig unangreifbar war.
Also, was bedeutet das alles für uns heute? Denn hier drängt sich mir ein enorm moderner Begriff auf. Personal Branding.
Oh ja, das ist ein guter Punkt.
Wir tun ja heute oft so, als hätten wir die gezielte Selbstvermarktung auf Social Media irgendwie gerade erst erfunden.
Ja, das bilden wir uns gerne ein.
Aber hunderte Jahre bevor es PR-Agenturen oder Instagram gab, kuratiert Marietta Robusti hier ihre öffentliche Persona. Und zwar mit einer Präzision und Kühle, die heute jedem Markenstrategen Respekt abnötigen würde.
Das stimmt, sie wusste genau, was sie tut.
Sie entwirft sich als makellos, gebildet, musikalisch, diszipliniert.
Und wie du vorhin meintest, das Bild schreit nicht nach Aufmerksamkeit.
Nein, überhaupt nicht. Es bettelt nicht um Likes, es lächelt nicht mal, um zu gefallen. Es rechnet. Es kalkuliert ganz genau, wie die Nachwelt es wahrnehmen wird.
Eine perfekte Inszenierung.
Diese Frau hat auf Leinwand exakt das gemacht, wofür wir heute digitale Filter und Biotexte nutzen. Sie hat die alleinige Kontrolle darüber übernommen, wer sie für die Welt sein will.
Das wirft eine wichtige Frage auf, gerade wenn wir auf ihr Vermächtnis schauen.
Mhm, erzähl.
Denn trotz all dieser strategischen Brillanz, trotz dieser genialen Markenbildung und ihres enormen Ruhms zu Lebzeiten, stehen wir heute vor einer Tragödie.
Warum? Was ist passiert?
Die historischen Quellen überschlagen sich mit Lob für ihr Talent. Aber ihr eigentliches Werk, das ist heute nur noch in absoluten Bruchstücken greifbar.
Oh nein, echt?
Ja. Ihre Geschichte ist leider eine der ganz klassischen Verlustgeschichten der Kunstgeschichte. Wir haben zwar die Berichte über ihren Ruhm, aber eine erschütternd lückenhafte Überlieferung ihrer Bilder.
Das ist ja wahnsinnig traurig.
Und genau das macht dieses eine stille Gemälde in den Uffizien so unfassbar relevant. Dieses Bild ist nicht einfach nur das Porträt einer klugen Frau,
sondern
es steht heute stellvertretend für ein nahezu komplett verlorenes Lebenswerk. Es ist der leuchtende, unumstößliche Beweis dafür, dass die Kunstgeschichte sehr viel mehr Stimmen und Perspektiven hatte, als sie uns über Jahrhunderte hinweg weismachen wollte.
Wow.
Es erzählt uns wirklich die Geschichte von weiblicher Autorschaft, die sich mühsam, listig und genial durch diese männlichen Codes navigieren musste.
Und genau das macht es so nahbar für uns heute, finde ich.
Absolut.
Denn auch wenn wir heute keine knöchellangen, architektonisch gefältete Kleider mehr tragen, die Mechanismen, die kennen wir doch alle noch.
Ja, die haben sich kaum verändert.
Wie kuratieren wir unsere eigenen Identitäten? Wie oft betreiben wir heute noch sogenanntes Code-Switching?
Sehr oft.
Wie oft passen wir unser Vokabular an oder ziehen uns für ein wichtiges Meeting ein bestimmtes professionelles Gewand an? Wir dämpfen unsere eigentliche Persönlichkeit ab, nur um in Räumen, die eigentlich gar nicht für uns gemacht wurden, überhaupt ernst genommen zu werden.
Das ist ein sehr starker Gedanke.
Marietta Robustis Strategie, dieses geniale trojanische Pferd, das fühlt sich einfach erschreckend vertraut an.
Das tut es, ja.
Ich hoffe wirklich, ihr Lieben, wir konnten euch dieses dunkle, stille und doch so laute Meisterwerk in den letzten Minuten intensiv vor Augen führen.
Das hoffe ich auch.
Tut euch selbst den Gefallen, wenn ihr heute Abend auf der Couch sitzt, sucht dieses Bild einfach mal online. Sucht nach Marietta Robusti in den Uffizien. Zoomt in das weiße Kleid hinein, betrachtet die Noten auf dem Papier und schaut ihr tief in diese unnachgiebigen Augen.
Es lohnt sich wirklich.
Aber bevor wir euch für heute entlassen, möchte ich euch noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben. Etwas, das mich seit unserer Recherche wirklich nicht mehr loslässt.
Ich bin gespannt.
Wir haben heute bewundert, wie unfassbar schlau Marietta Robusti ihr trojanisches Pferd gebaut hat, um diese gesellschaftlichen Filter ihrer Zeit zu passieren und in den Archiven zu überleben.
Ja.
Aber wenn ein unbestreitbares Genie wie sie eine derart raffinierte Maske der Höflichkeit aufsetzen musste, um überhaupt akzeptiert zu werden, was ist dann wohl mit all den unzähligen anderen Werken von brillanten Frauen passiert?
Mhm.
Was ist mit den Künstlerinnen, die sich schlichtweg geweigert haben, diplomatisch zu sein? Die keine Lust auf Kammermusik hatten, sondern visuell laut wurden und die Gesellschaft offen vor den Kopf stießen?
Eine sehr gute Frage.
Wie viel weibliches Genie wurde wohl komplett ausradiert und weggeworfen, einfach nur weil es nicht höflich genug war, um von der Geschichte aufgehoben zu werden? Nehmt diesen Gedanken mal mit, wenn ihr das nächste Mal durch die langen, stillen Gänge eines Museums lauft. Danke, dass ihr heute bei unserer kleinen Schule des Sehens dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Das war
Deep Dive Art,
dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.